möchte noch mal kurz still sein und beten. Vater im Himmel, lebendiger Gott, wir sind hier und es ist gut, dass du hier bist. Und wir sind hier, um auf dich zu hören und dir zu begegnen. Ich bete darum, dass wir wirklich auch damit rechnen. Vielleicht sind wir erfahrene Gottesdienstbesucher, die seit Jahrzehnten jeden Sonntag im Gottesdienst sind. Aber wir danken dir, dass einfach deine Gegenwart und deine Lebendigkeit und dein Reden, dass das immer wieder ganz frisch ist und ganz neu. Und deswegen möchte ich jetzt bitten, dich bitten und beten, dass nicht ich gesehen werde, sondern du gesehen wirst, dass du durchdringst zu unseren Herzen. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns dann auch ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, eine ganz kurze Vorbemerkung. Ich soll Grüße ausrichten von meinen Schwiegereltern, vielleicht eher an die Älteren unter euch, die sie noch kennen, Eberhard und Lotte Liebald. Vielleicht sagt manchem der Name noch was. Als sie mitgekriegt haben, dass ich nach Selb fahre, haben sie einfach mir diese Grüße aufgetragen. Und die gebe ich natürlich gerne weiter. Eine Frage an euch, also eine echte Frage, auf die ihr echt antworten dürft, keine rhetorische Frage. Was verbindest du mit dem Wörtchen vielleicht? Was verbindest du mit dem Wörtchen vielleicht? Einfach mal reinrufen, welche Gedankenassoziation hast du?
Kann sein, kann nicht sein.
Kann sein, kann nicht sein. Wer weiß?
Unverbindlichkeit.
Unverbindlichkeit.
Mal so,
mal so. Möglichkeit.
Die nette Art, Nein zu sagen.
Die nette Art, Nein zu sagen. Jo. Ja, noch?
Es hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, genau, ja. Gut, also wahrscheinlich würde uns da noch mehr einfallen. Also mir fällt zum Beispiel ein, vielleicht gibt es doch nochmal einen Lockdown. Ja, das hoffen wir alle nicht, das wäre Ausdruck einer Befürchtung. Ne? Aber es wird uns versprochen, kommt nicht. Vielleicht fängt die Firma, die Baufirma, endlich an und gießt mir nächste Woche das Fundament für unser Häuschen. Ich hoffe und wünsche es so sehr. Also ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Nicht, dass ich gerade baue, aber ich kenne Leute, denen es so geht. Vielleicht schaffe ich es im neuen Jahr wieder regelmäßig Sport zu machen. Das ist sowas zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ne? vielleicht wird das Jahr ein bisschen leichter als das vergangene, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird es eine interessante Predigt. Oh, Skepsis. Vielleicht studiere ich BWL oder vielleicht doch auch Mediendesign oder vielleicht mache ich überhaupt eine Ausbildung. Das ist so eine Sache, da kann man sich schwer entscheiden. Also so insgesamt steht dieses Wörtchen vielleicht oft für Skepsis oder für Unentschlossenheit, für Unkenntnis, Nichtwissen, Hoffnung, Zweifel und alles so dazwischen. Und das kennen wir, das kennst du. Und egal, ob du Christ bist oder kein Christ bist, das ist uns bekannt. Heute wirst du ein Vielleicht kennenlernen, das ganz anders ist. Du wirst heute ein komplett anderes Vielleicht kennenlernen mit einer ganz anderen Bedeutung. Und zwar möchte ich dich mit hineinnehmen in eine Situation im Alten Testament, in diesem ersten Teil der Bibel, der sich mit der Schöpfung und dann mit der Geschichte Gottes, mit der Menschheit und speziell mit seinem Volk Israel beschäftigt, bis zu der Zeit der Geburt Jesu, wo dann was ganz Neues begonnen hat. Diese Zeit, in die ich dich mit hineinnehmen will, was war das für eine Zeit? Ich will nur ganz kurz den Hintergrund erwähnen. Das war eine Zeit, in der das Volk Israel im Dauerclinch mit seinen Nachbarn gewesen ist. Naja, vielleicht nicht so viel anders wie heute. Und ganz besonders mit den Philistern. Ganz besonders immer wieder Schwierigkeiten, Clinch oder, um es beim Namen zu nennen, Krieg mit den Philistern. Und das war schon zur Zeit der Richter so, also da waren das die Midianiter, ja, Gideon ist vielleicht ein Name, der bekannt ist. Und dann wollte und bekam Israel auch den ersten König, den Saul. Und vielleicht so eine Klammerbemerkung, Gott war da traurig drüber, als Israel gesagt hat, wir wollen auch einen König, so wie alle anderen Völker um uns rum. Und er hat es kritisiert, aber er hat es ihnen dann doch zugestanden. Und er war deswegen traurig, weil er gesagt hat, eigentlich bin doch ich euer König. Warum braucht ihr noch einen anderen König? Und vielleicht ist das so ein ganz kleines bisschen ähnlich wie auch heute noch, wenn Gott sagt, wenn er zu jemandem persönlich sagt, ich bin doch der, der dich geschaffen hat. Ich bin doch der, der dich gewollt hat. Ich bin der, der dich unendlich liebt und ich möchte dein persönlicher König sein. Und eigentlich soll niemand anders in deinem Herzen regieren und über dein Leben herrschen. Okay, aber wieder zurück zu Israel, zu der Situation mit den Philistern, zu dem Krieg mit den Philistern. Und wir lesen im ersten Buch Samuel, in Kapitel 52, also am Ende, der Krieg gegen die Philister war schwer, war hart, solange Saul lebte. Also Zeit seines Lebens, des ersten Königs von Israels, war das immer ein Problem, eine Herausforderung. Die Philister, das ist übrigens das Gebiet, wo heute der Gazastreifen ist. Immer noch ein Unruheherd. Und wir steigen jetzt ein in den Bibeltext im ersten Buch Samuel, Kapitel 13, ab Vers 19. Ich lese 1. Samuel 13, Vers 19 bis 22. Es gab zu jener Zeit in ganz Israel keinen Schmied. Denn die Philister wollten verhindern, dass die Israeliten Schwerter und Spieße herstellen konnten. Deshalb musste jeder in Israel zu den Philistern gehen, wenn Pflugschar, Spaten, Axt oder Sichel stumpf geworden waren. Bei Spaten und Pflugschar kostete das Schärfen 2/3 eines Silberstücks und bei einer Axt 1/3. Darum hatte von den Israeliten, die Saul und seinem Sohn Jonathan folgten, keiner ein Schwert oder einen Spieß. Nur Saul und sein Sohn waren damit ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob ihr jemals bewusst das gelesen und wahrgenommen habt, was das für eine Situation war da, zu der Zeit in Israel. Es gab einen, wir würden heute sagen, einen echten Fachkräftemangel. Also sie hatten keinen Schmied. Und das hatte damit zu tun, das hört man da ja raus, dass die Philister versucht haben, Abhängigkeiten zu schaffen, Geld einzunehmen für das Schärfen und so weiter. Und es war einfach der Versuch, Israel klein zu halten, ja? Dass die nicht irgendwie größer werden, stärker werden, sich Waffen machen können und so weiter und so fort. Also ein Fachkräftemangel. Und wir lesen weiter, Vers 23 und dann in Kapitel 14 rein, bis Kapitel 14, 3. Die Philister hatten eine Abteilung, also eine militärische Abteilung ausgeschickt, die den Pass, den Gebirgspass bei Michmas sichern sollte. Eines Tages sagte Jonathan, also der Königssohn, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu dem Philisterposten. Seinem Vater verriet er nichts davon. Saul war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Gibea unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz Migron. Er hatte 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Er war ein Enkel von Pinhas und Urenkel Elis, der in Shiloh dem Herrn als Priester gedient hatte. Ahia trug die Orakeltasche. Und auch von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. Jonathan fasst einen Entschluss, und zwar er will zu diesem militärischen Posten, der diesen Gebirgspass sichert, zu diesem Philisterposten, will hingehen, um da was zu machen, also um dort zu kämpfen. Und ich persönlich glaube fest, dass er nicht, weil er Langeweile hatte oder so, mal was losmachen wollte, dass er nicht einfach mal ein bisschen Randale machen wollte, dass er das auch nicht aus Abenteuerlust gemacht hat oder aus Blutdurst oder so, sondern ich glaube, er hat es ja mitbekommen und wahrgenommen, wie Israel gedemütigt wurde von den Philistern und wie der Gott Israels, also auch sein Gott, verhöhnt wurde. Und er hat natürlich mitgekriegt und verstanden, wie Israel klein gehalten wurde. Und in Vers 1 sagt der Jonathan zu seinem Waffenträger: Komm, wir gehen zu diesem Posten dort rüber. Und mein erster Gedanke, so Nebengedanke für uns auch: manchmal ist es wichtig, tu die Dinge, die nur du tun kannst. Es gibt Dinge, die kannst nur du tun. Du persönlich. Tu diese Dinge. Also das konnte nur der Jonathan machen. Das hätte sonst wahrscheinlich kein anderer machen können. Und Jonathan tut das. Deswegen also tu die Dinge, die nur du tun kannst. Und die auch nur du weißt, welche Dinge das sind. Das weiß ich natürlich nicht. Und dann heißt es, dass also selbst sein Vater nichts davon gewusst hatte, das, was er vorhat, und auch sonst von den ganzen Leuten, von den Kriegern von Saul hat keiner gewusst, was der Jonathan auf dem Herzen hat und was er vorhat. Und ich habe mir so gedacht, ja, manchmal sind Menschen innerlich weiter, als uns das bewusst ist. Wir wissen vielleicht gar nicht, was in ihnen lebt, was sie bewegt, was sie antreibt. Und sie sind vielleicht viel weiter, als uns das bewusst ist. Das ist vielleicht ein interessanter Gedanke für Leitungsteams, für Älteste, oder egal, an welcher Position jemand Leiter ist, einfach die Menschen im Blick zu haben und ja, das einfach mal zu hören. Möglicherweise sind da Leute dabei, die sind weiter, als ich das weiß. Wir lesen nochmal weiter in diesem Text, jetzt im Kapitel 14, die Verse 4 bis 6 noch. Rechts und links der Passstraße, der Jonathan folgte, ragte eine Felsspitze auf, die eine im Norden auf der Seite von Michmas, und man nannte diese Felsformation Bozetz, die andere im Süden auf der Seite von Geba, und man nannte sie Senne. Jonathan sagte also zu seinem Begleiter: Komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen unbeschnittenen Heiden. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Habt ihr es gemerkt? Da ist das Wörtchen vielleicht. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Dieses vielleicht, was der Jonathan hier ausspricht, das ist kein Zeichen für Zweifel oder Unklarheit oder Unglauben. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Vielleicht des Glaubens. Das ist ein Vielleicht, das aus seinem Glauben herauskommt. Ein Vielleicht, das ein ganz tiefes und starkes Vertrauen zu seinem Gott zum Ausdruck bringt. Das ist ein Vielleicht, das ist mit einer Erwartungshaltung verbunden. Das ist ein Vielleicht, das motiviert hat, das ihn in Bewegung gesetzt hat. Und Jonathan hat einen mutigen Schritt oder mutige Schritte gemacht. Warum? Weil vielleicht Gott was vorhat, weil vielleicht Gott was für Israel tun möchte. Und ich denke, so, wir sind ja immer noch ziemlich am Beginn eines neuen Jahres. Vielleicht ist dieses Vielleicht wichtig für uns. Ein Vielleicht, das uns begleiten kann in so ein neues Jahr hinein, wo manches wir uns vorgenommen haben, wo manches vor uns steht, wovon wir keine Ahnung haben. Und es ist ein Vielleicht, das gleichzeitig aber Gott Gott sein lässt und das um die Souveränität von Gott weiß. Vielleicht wird Gott etwas tun, vielleicht nicht oder vielleicht was anderes, als ich gedacht habe und erwartet habe. Das ist ein Vielleicht aus dem Glauben heraus, gleichzeitig aber ein Vielleicht, was Gott Gott sein lässt. Er entscheidet. Er ist der souveräne Gott. Und er tut, was er will. Und ich möchte auch, dass Gott immer das tut, was er will. Und ich habe euch so ein Statement mitgebracht und das passt auch sehr gut zu dem letzten Lied, was wir mit dem Musikteam gesungen haben. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, so ein Philisterposten oder sonst auch was, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Ja? Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. So ging es dem Jonathan. Das war seine Haltung. Und wir lassen diesen Satz, dieses Statement mal so vor uns stehen und ich mache mal einen Schwenk zu einer anderen Situation, auch aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Dort wird eine Situation erzählt, wo drei Freunde von diesem Daniel, also nicht von diesem Daniel, sondern von dem alttestamentlichen Daniel, drei Freunde mit Namen Schadrach, Meschach und Abednego, also das sind vielleicht noch in Klammern, die sind ins Exil, kommen aus Israel, sind ins Exil verschleppt worden und mussten dort im Exil einem fremden König dienen und sollten diesen fremden König anbeten, haben sich aber geweigert, weil sie gesagt haben, wir beten nur den Gott Israels an. Und das hat den König dort auf die Palme gebracht, der ist rot angelaufen. Da wagt jemand, mir zu widersprechen, mir, dem Herrscher der Welt. Und das hat ihn schier wahnsinnig gemacht und er hat gesagt, schürt den Ofen, also das war ein Krematorium, allerdings ein Krematorium für Lebende, schürt es noch heißer und ich gebe euch noch eine Chance. Verbeugt euch vor dem Standbild, was ich bauen habe lassen, verbeugt euch vor mir. Und dann ist interessant, was diese drei Männer diesem König, diesem Herrscher, damaligen Herrscher der Welt antworten. Sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir etwas zu antworten. Boah, das ist ja schon der Wahnsinn in so einer Situation. Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehören, der kann uns zwar aus diesem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Also sie haben gesagt, unser Gott kann alles, der kann uns vor dir retten und der kann uns, selbst wenn du uns da reinschmeißt, kann der uns retten. Aber eins sollst du wissen, wir beten nicht dich und dein Standbild an. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Sagt sich leicht, in der Situation fühlt sich's vielleicht ein bisschen anders an, aber es ist die Wahrheit. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, sagen diese drei Männer. Vielleicht wird er uns retten. Wir wissen, dass er das kann. Vielleicht tut er es nicht, aber es ändert nichts an unserem Entschluss. Wir werden nicht zu niemand anders anbeten. Es gab mal eine Zigarettenwerbung vor einigen Jahren. Keine Ahnung, ob ihr euch an die Plakate und die Slogans erinnert. Die hieß Don't be a maybe. Don't be a maybe. Erinnert sich jemand dran an diese Zigarettenwerbung? Nee. Naja, ihr seid alles Nichtraucher. Ich auch. ich weiß die noch, weil ich das mal als Predigtthema genommen habe. Ne? Don't be a maybe. Also sei nicht so ein Vielleicht-Mensch, ja, sondern. Aber ich habe jetzt hier draus gemacht, be a maybe. Sei so ein Vielleicht-Mensch, so ein Vielleicht-Mensch wie der Jonathan. Ja? Be a maybe, sei so ein Vielleicht-Mensch, der Gott alles zutraut, der aber gleichzeitig auch alles aus Gottes Hand annimmt. Wir lesen, wie es weitergeht. Kapitel 14 ab Vers 7. Tu, was du vorhast, sagte der Waffenträger. Nur voran, go, lass uns losgehen. Ich mache mit, du kannst auf mich zählen. Und dann sagt Jonathan seine Strategie, wir gehen so weit, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, keinen Schritt weiter, wartet, bis wir herunterkommen, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind. Sagen sie aber, kommt herauf zu uns, dann klettern wir hinauf, dann wissen wir, dass der Herr sie in unsere Gewalt gegeben hat. Das ist das Zeichen dafür. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander, höhnisch, wahrscheinlich lachend, seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Und sie riefen den beiden zu, kommt nur herauf zu uns, wir wollen euch was erzählen. Wir werden euch was erzählen, wir werden euch was zeigen. Das sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, mir nach. Der Herr hat sie in unsere Gewalt gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Als Jonathan oben auftauchte, passiert was Überraschendes. Fielen die Philister vor Schrecken um und der Waffenträger erschlug sie. Also, die sind nicht vor dem Jonathan so wahnsinnig erschrocken. Es gibt andere Beispiele aus dem Alten Testament, wo ähnliche Dinge passiert sind und Theologen nehmen da so den Fachbegriff, ein Gottesschrecken ist auf sie gefallen. Da ist was passiert, das hat Gott gemacht. Ist auch ganz klar, der Jonathan hat gar nichts gemacht, außer hoch zu krabbeln auf allen Vieren. Und als sie oben sind, passiert es. Schock und Schrecken gibt Schrock. Und die Leute fallen tot um, Herzstillstand, was auch immer das war. Ja? Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatten Jonathan und sein Waffenträger 20 Mann auf kleinstem Raum erledigt. Weil dabei auch noch die Erde bebte, packte alle Philister, die im Lager und die zur Plünderung ausgezogen waren, das Entsetzen und Gott ließ eine Panik unter ihnen ausbrechen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun und er hat etwas für sie getan. Er hat wirklich was für sie getan. Ein Wunder. Nochmal, es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Das war der Glaube und die Motivation für den Jonathan. Und ich habe jetzt keine Ahnung, an welche Situation du vielleicht für dich jetzt denkst. Oder für welche Situation du das vielleicht aussprechen möchtest. Vielleicht wird Gott etwas für uns, für mich tun. Vielleicht macht Gott mich wieder gesund. Vielleicht bekomme ich die Stelle, auf die ich mich beworben habe. Vielleicht schenkt Gott mir den Partner, nach dem ich mich sehne. Oder vielleicht bekommen wir doch noch das ersehnte Baby, auf das wir so lange warten. Und. Du kannst zig Situationen hier jetzt einsetzen oder für dich dran denken. Vielleicht macht Gott mich wieder gesund. Er kann das. Vielleicht bekomme ich die Stelle, auf die ich mich beworben habe. Gott kann das. Vielleicht schenkt mir Gott den Partner, nach dem ich mich sehne. Er kann das. Vielleicht bekommen wir das ersehnte Baby. Gott kann das. Aber was, wenn nicht? Das ist die Frage, die müssen wir stellen. Die muss erlaubt sein. Was, wenn nicht? Wenn Gott es nicht macht, dann ist Gott immer noch Gott. Und dann gilt immer noch, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Und dann schmeiße ich mein Vertrauen zu ihm trotzdem nicht weg. Dann gilt immer noch, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne für mein Leben hat. Dann gilt immer noch, dass nichts und niemand mich von seiner Liebe trennen kann. Be a maybe. Sei so ein Vielleicht-Mensch, der aus dem heraus lebt, vielleicht wird Gott etwas für uns, für mich tun. Und warum? Weil für den Herrn, für Gott, gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Für ihn ist es kein Problem, durch viele oder durch wenige was zu bewegen, was zu bewirken. Durch die zwei, den Jonathan und seinen Waffenträger, oder durch die 600 Mann, die der Saul bei sich hat. Für Jesus gibt es kein Hindernis, durch eine kleine Gemeinde oder durch eine große Gemeinde sein Reich zu bauen und Menschen zu erreichen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, mit oder ohne ein super Musikteam, Menschenherzen in einem Gottesdienst zu bewegen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, in Zeiten von Lockdown oder in Zeiten ohne Lockdown seine Kirche zu bauen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, in ruhigen Zeiten oder in Katastrophenzeiten oder in Flutkatastrophen oder zu handeln und zu wirken. Für Jesus gibt es kein Hindernis, durch gebildete oder durch einfache Menschen seine Pläne zu verwirklichen. Mit einem Wort, für Jesus, mit einem Satz, für Jesus gibt es gar kein Hindernis. Und deshalb, weil das so ist, deshalb gilt es, aktiv zu werden. So wie der Jonathan. Deshalb Schritte gehen. Deshalb aus der Deckung rauskommen. Deshalb meine Komfortzone verlassen. Deshalb mutig sein, Herausforderungen anpacken, unser Bestes geben. Deswegen, weil vielleicht Gott was tut. Und es könnte jetzt sein, dass jemand zuhört, wo das ist, dass du vielleicht noch gar nicht in so einer Beziehung zu Gott lebst. Ich habe eine Karikatur mitgebracht. Ich glaube, es war im November oder Dezember, war dieses Bild bei uns in der Tageszeitung. Schaut es mal einen Moment an. Steht jemand mit seiner Schlafmütze, mit seiner Zipfelmütze auf. Und es tut sich unter seinem Bett ein tiefer Riss auf. Einsicht ins Abgründige steht unten drunter und auf der Bettdecke Sicherheit. Und ich fand das stark, diese Karikatur, weil ich glaube, dass sie ein Stück Lebensgefühl in unseren Zeiten widerspiegelt, jedenfalls von vielen Menschen. Vielleicht auch unser Gefühl, irgendwie, dass man den Eindruck hat, also was gibt es für Sicherheiten? Es ist so viel, was wegbricht, was unsicher wird, was ungewiss ist. Und es tut sich irgendwie so ein Blick echt in tiefe Abgründe auf. Und wenn du vielleicht jemand bist, der eben noch nicht in einer Beziehung zu Gott lebt, dann ist vielleicht ein ganz anderes vielleicht dein Thema. Nämlich überhaupt die Frage, vielleicht gibt es diesen Gott, aber vielleicht gibt es ihn ja auch nicht. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Dann möchte ich eigentlich heute Morgen oder mit dieser Predigt dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Dich auf den Weg zu machen, ihn kennenzulernen. Wenn es so ist, dass du sagst, vielleicht gibt es dich Gott, vielleicht nicht. Bisher hat mir niemand bewiesen, dass es dich gibt. Bisher hat mir auch niemand das Gegenteil bewiesen. Also, wenn das 50-50 steht, dann würde ich an deiner Stelle alles dran setzen, zu einer Gewissheit zu kommen und rauszufinden, ob es ihn gibt oder nicht. Dann möchte ich dich wirklich einladen, dich auf den Weg zu machen, diesen Gott zu kennen und schlicht und einfach so ein Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Und dann wirst du erleben, dass du eine Sicherheit bekommst, die nicht irgendwie menschlich und vernünftig zu erklären ist, in unsicheren Zeiten. Und du wirst einen Mut bekommen, wie wir ihn zum Beispiel bei einem Jonathan hier erleben. Nochmal in den Text rein, da ist von dem Waffenträger die Rede. Ja? Jonathan und sein Waffenträger. Der Waffenträger, das war in Vers 7, Kapitel 14, Vers 7, der sagt zu seinem Chef, zum Jonathan, mach es, ich bin dabei. Ich komme mit, du kannst auf mich zählen. Waffenträger gab es in Israel zur Zeit wenige, weil es ja keine Waffen gab. Aber es war durchaus ein üblicher Job. Ich stelle mir das als so etwas Ähnliches wie ein Bodyguard vor oder so. Das war ein vertrauensvoller Job. Das war eine einflussreiche Position. Ein Waffenträger, der war immer ganz in der Nähe seines Herrn, seines Königs. Der hat sich mit seinem Herrn in Gefahr begeben. Der hat mit seinem Herrn die Siege gefeiert. Der war immer nah dran. Übrigens auch David, der spätere König David, war mal Waffenträger gewesen bei Saul. wofür könnte dieser Waffenträger stehen? Vielleicht bist du nicht so sehr der Jonathan-Typ, vielleicht bist du nicht so der Visionär, nicht so der Macher, nicht so der Initiator, sondern vielleicht bist du eher ein Mitläufer. Das meine ich jetzt total positiv, ne, dieses Wort. Es wird oft negativ gebraucht, ich meine es ganz positiv. Vielleicht bist du ein Mitläufer, der mitgeht, so wie der Waffenträger mit dem Jonathan mitgegangen ist und sich mit ihm geglaubt hat, mit ihm Risiko eingegangen ist, mit ihm sich in Gefahr begeben hat. Vielleicht bist du so ein Mitläufer, ein Nachfolger, ein Unterstützer, ein Mutmacher. Und ich will euch ein kleines Beispiel erzählen von einem Ort in Ostdeutschland. Wir hatten vor 6, 7 Jahren dort mal so einen Inspirationstag für Gemeindegründung. Ging um das Thema, um mein Herzensthema auch Gemeindegründung. Und es waren Leute aus verschiedenen Orten aus der Region da. Und es war ein cooler Tag mit vielen Impulsen. Und es waren einige Leute da, die sich schon kannten, die schon so ein bisschen, ja, also die waren schon ein bisschen ein Team. Und dann hat einer, das ist ein Amerikaner, der in Deutschland gelebt hat, hat zu einem anderen gesagt, steig auf, ich glaube, du solltest starten, du bist unser Leiter, ich glaube, du solltest loslegen, fang an mit Gemeindegründung, steig auf, ich halte dir die Steigbügel. Dieses Bild vom Reiten, er hat gesagt, steig auf, ich bin bereit, ich halte dir die Steigbügel. Daraus ist eine Gemeinde entstanden, eine lebendige, dynamische Gemeinde entstanden. Der Steigbügelhalter, der ist längst nicht mehr da, der ist wieder in Amerika, aber der hat so einen Impuls gegeben. Er war nicht der, der vorausgegangen ist. Aber deswegen vielleicht an dich auch mal diese Frage, für wen möchtest du vielleicht ein Waffenträger sein? Für wen könntest du so ein Mitläufer, ein Nachfolger, ein Unterstützer, ein Mutmacher, ein Steigbügelhalter sein? Für welchen anderen Menschen? Und wenn wir dann weiterlesen in dem Text, Vers 19 und folgende, liest man dann, dass richtig viele aktiviert wurden. Ja? Ganz Israel quasi ist aktiviert worden, hat Mut gefasst, sind in den Kampf gezogen und es war ein gewaltiger Sieg gegen die Philister. Ganz viele sind aktiviert worden durch diesen vielleicht Glauben von Jonathan. Ich komme zum Schluss und möchte einfach nochmal so einen Schwenk machen ins Neue Testament, in diesen zweiten Teil der Bibel. Dort gibt es ein recht berühmtes Kapitel aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Dort werden die sogenannten Glaubenshelden oder Glaubensvorbilder aufgezählt. Viele werden namentlich genannt, zum Beispiel Noah, Abraham, Mose, Rahab, Gideon. Und wer schon länger die Bibel liest, der merkt sehr schnell, die Leute, die da aufgezählt werden, das waren alles keine Übermenschen. Die hatten alle ihre schwachen Momente, ihre charakterlichen Defizite, ihre Fehlentscheidungen, ihre Zweifel und so weiter. Und deswegen die Frage, was war ihre Qualität? Was war ihnen gemeinsam? Ihre gemeinsame Qualität war, sie haben geglaubt. Sie haben dem lebendigen Gott geglaubt und vertraut. Und dann wird dort definiert, was das eigentlich ist. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und dann heißt es, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte ihnen Gott in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Gott hat sie gelobt dafür. Der Jonathan taucht in dieser Liste nicht auf, wird nicht namentlich genannt. Aber er gehört zu denen, die pauschal folgendermaßen beschrieben werden. Und ich zitiere aus Hebräer 11. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Mir fehlt die Zeit, um auf sie alle einzugehen. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Da waren doch diese drei Freunde von Daniel. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Da ist er, der Jonathan. Nicht namentlich, aber da ist er. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht und so weiter. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun und sie haben das erlebt. Und was, wenn nicht? Der Text geht noch weiter in Hebräer 11. Dann heißt es, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt, misshandelt. Also die einen und die anderen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Vielleicht erleben wir das, vielleicht erleben wir aber auch jenes. Gott ist souverän. Egal wie Gott handelt, er ist Gott, er bleibt Gott. Er bleibt der, der es gut mit uns meint. Und das möchte ich noch mit der letzten Stelle einfach nochmal belegen aus Römer 8, Vers 31 und 32. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Das alles mit dem Jonathan und dem Vielleicht und den Leuten, die im Hebräerbrief beschrieben werden. Was können wir jetzt noch sagen? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? In Klammer, das ist jetzt kein Zitat aus dem Bibeltext, es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Jetzt wieder Zitat, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Das ist das Größere und Bessere, das ein Jonathan und die anderen Glaubensvorbilder noch nicht erlebt hatten, noch nicht kannten, noch nicht wussten, aber wir. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn, mit Jesus, nicht auch alles andere geschenkt werden? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also, Gott hat längst was getan, und zwar das Entscheidende. Gott hat das Unvorstellbare gemacht, das Ultimative hat er längst getan. Jesus hat es vollbracht. Und deswegen, weil wir das wissen, weil wir das erfahren haben, deswegen können wir sagen, in bestimmten Situationen, in konkreten Situationen, in dem Jahr, das vor uns liegt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, dieses oder jenes, heute, morgen, in deiner konkreten Situation. Deswegen wünsche ich mir selber und euch einen solchen Vielleicht-Glauben.